Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Ein weiterer Spieltag der Männer-Bundesliga ist vorbei und den gilt es natürlich wieder zu analysieren. Ihr wisst das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin wie immer nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass heute Yannick Lüttke zu Gast ist im Keeper-Analyse-Podcast, feiert quasi hier sein Debüt und kommt frisch vom Trainerlehrgang, von der Trainerfortbildung.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich natürlich auch dabei sein zu dürfen, nachdem ich jetzt schon einige Folgen hören konnte. Danke dafür.
Bist auch Supporter des Keeper-Analyse-Podcasts. Nur nochmal an der Sache, um das klarzustellen, du hast dich nicht reingekauft, sondern du hast natürlich Expertise in dem ganzen Torwart-Bereich. Du bist ja selber Torwarttrainer bei der U19 von Viktoria Berlin und auch Co-Trainer von Viktoria Berlin, von der ersten Männermannschaft, ne?
Ja, genau, richtig. Es ist so, dass ich sogar nicht nur diese zwei Aufgaben habe, sondern tatsächlich im Verein auch noch. Ja, lief leider ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Normalerweise sollte es die U17 bzw. U19 als Torwarttrainer werden und dann als Co-Trainer im Herrenbereich mit dabei sein. Durch einen Personalengpass, also es ist jetzt so, dass ich Tatsache aktuell auch U14, U15 mit dabei habe, U17 und U19 Torhüter und vormittags dann im Herrenbereich mit dabei bin. Also relativ volles und toughes Programm, was nur aufgeht, dank meinen Torhütern, die auch immer sehr flexibel sind, sehr einsatzbereit sind und dann auch an Tagen kommen, an denen sie eigentlich mit ihrer Mannschaft frei gehabt hätten, um dann nochmal zusätzlich Torwarttraining machen zu können.
Du machst das Ganze auch hauptberuflich oder wie stemmst du das Ganze?
Ja, genau, okay, richtig. Ja. Ich habe grundsätzlich studiert, habe jetzt mein Studium pausiert für ein Semester, um das Ganze dann abarbeiten zu können und die ganzen Sachen zu schaffen.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem vollen Programm. Wer sich das ein bisschen genauer anschauen will, Yannicks Instagram-Account werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch auf jeden Fall so ein, zwei Trainingsvideos anschauen. Wir hatten uns ja vor zwei Wochen mal drüber unterhalten bezüglich, was sind denn gute Inspirationsquellen für Torwarttrainerinnen und Torwarttrainer. Da ist auf jeden Fall der Instagram-Account von Yannick mit einigen Videos zu nennen an der Stelle. Das auf jeden Fall. Dann, Yannick, lass uns mal einfach reinschauen in diesen 13. Bundesliga-Spieltag, der ein Spiel weniger hatte, denn das Spiel zwischen Bayern München und Union Berlin wurde ja abgesagt. Eigentlich wäre es ja optimal, wenn man sich jetzt unter der Woche, also am Dienstag oder Mittwoch, trifft, denn da ist ja Pokal und da ist ja Bayern und Union bekanntlich ausgeschieden. Aber wahrscheinlich wird es dann irgendwann wieder nachgeholt und irgendwann im, keine Ahnung, März oder April oder irgendwann nachgespielt. Wahrscheinlich ja wieder Pokal ist.
Ja, ich bin gespannt. Viele Optionen bleiben da ja nicht, außer Tatsache dann die Pokalzeiträume. Dadurch, dass die Saison ja wie immer sehr eng gepackt ist, inklusive Champions League bei den Bayern noch, wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Ich wollte es gerade sagen, genau, da hat man eben gar nicht so viele Möglichkeiten, dort noch so einen Ersatztermin mit reinzuquetschen. Aber trotzdem gab es ja dennoch einige interessante Spiele und eines davon war das Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund am Sonntagabend. Was ja jetzt ein Spiel war mit einem 1:1, wenn ich jetzt so an die letzten Jahre zurückdenke, ne, wo es dann so ein 2:5 mal gab oder so ein 3:4 oder auch letztes Jahr das Rückspiel war ja eigentlich auch so ein wildes Spiel. Hat ja Gregor Kobel auch, glaube ich, überragend gehalten damals in Leverkusen, das Rückspiel. Da war das 1:1 so relativ verhalten und auch gar nicht so viele krasse Torraumszenen. Aber ich glaube, über diesen Ausgleichstreffer von Leverkusen sollte man dann doch sprechen, oder? Also wir haben dort eine Situation, in der der eben erst eingewechselte Patrick Schick, wie ich finde, sehr, sehr gut von Kossounou dort freigespielt wird im Strafraum. Schick hat den Ball dann am verlängerten Strafraum-Eck, so 7-8 Meter von der Tormitte etwa dann entfernt. Und hat ja eigentlich noch Begleitschutz von, ich meine, es war Emre Can, der ihm dort noch auf jeden Fall den Weg nach innen mindestens mal zumacht.
Und Kobel hat trotzdem draufgestimmt, ne? Naja, ich glaube, es war Papadopoulos, der eingerückt ist. Also grundsätzlich muss man ja schon sagen, der Leverkusen Innenverteidiger kann da bis, ja, ich würde schon fast als Zehner-Raum bezeichnen, hineindribbeln. wodurch sich Hummels so ein bisschen locken lässt und die zentrale Schnittstelle komplett öffnet. Und dann haben wir Papadopoulos, der ja natürlich auch schwierig für ihn, erstes Spiel, glaube ich, in der Saison, ich glaube, zweiter Einsatz überhaupt erst bei der ersten Mannschaft und in der
Ist
zweiten
ja eigentlich
Mannschaft
erst
unterwegs.
U23-Spieler der dritten Liga, genau.
Genau, schiebt da nicht nach. Und erst als der Pass gespielt wird, setzt er dann im Sprint an, Schick unter Druck zu setzen. Wenn man die Situation im Nachhinein betrachtet, bin ich auch absolut dabei zu sagen, da kann Kobel wegbleiben erstmal, weil er dann doch noch Druck bekommt, Patrick Schick. Im Standbild, wo der Pass gespielt wird auf Schick, ja, es ist, sage ich mal, nicht ganz so eindeutig, dass Papadopoulos dann doch plötzlich noch nachschiebt, sodass ich ihn, ich sag mal, nicht in Schutz nehmen will, aber da doch auch schon betonen würde, dass da die Innenverteidiger auch eine große Beteiligung dran haben, auch wenn Kobel, wie gesagt, am Ende, wenn er im Tor bleibt und dort nicht rausschiebt, vielleicht den Querpass noch verhindern kann.
Ja, beziehungsweise vielleicht den Querpass überhaupt gar nicht erst ermöglicht, weil ich glaube, dadurch lockt er halt Patrick Schick so ein bisschen durch sein Vorstehen, weil er denkt, oh verdammt, schießen kann ich nicht, weil es baut sich da die Schweizer Wand dort vor mir auf. Legt dann mehr oder weniger so aus Verzweiflung nicht, weil ich glaube, Patrick Schick ist ja trotzdem immer noch ein sehr, sehr guter Fußballer, was er auch mit der Vorlage bewiesen hat. Aber ich glaube trotzdem bei Kobel, also mich hätte es gerne mal interessiert, wie diese Szene weitergegangen wäre, wenn Kobel da in seinem Tor geblieben wäre, so ein, zwei Schritte von der Linie entfernt. Und statt so ein 1 gegen 1 zu suchen, halt auf die 1, eher auf diese Zielverteidigungsaktion gegangen wäre. Also schwierig, da auf jeden Fall, aus Torer
Ja,
Sicht.
auf jeden Fall, wie
Ja.
gesagt.
Und es war ja dann trotzdem ja kein Spiel, in dem sich Gregor Kobel hat auszeichnen können und auch Lukas Radetzky auch nicht so wirklich. Also jetzt mal dieses frühe Tor von Ryerson da mal ausgenommen. Da finde ich, geht halt Radetzky okay raus, aber so ein 1 gegen 1 oder so, was will man ihm da aus so einer kurzen Distanz, wo er sehr schnell auch oder einfach einen großen Handlungsdruck hat, ne? Was will Radetzky da groß
Ja, es war
machen?
Tatsache nicht das Festival, was man vielleicht erwartet hatte.
Also aus
War jetzt
Torhüter-Sicht
nicht so,
natürlich,
dass
ne?
ja auch hüben wie drüben irgendwie Chancen entstanden sind oder 5 Tore in der Partie gefallen sind. Ja, ist dementsprechend Tatsache dann gar nicht zu so viel mehr Szenen gekommen, wo die zwei entscheidend hätten eingreifen können, was natürlich interessant gewesen wäre. Du hast es ja auch schon öfter gehabt, die Thematik Radetzky. Hat er das Potenzial auf diesem, ich sag mal, Top-Niveau in der Bundesliga, um die Meisterschaft mitspielen zu können? Oder fehlen ihm da vielleicht noch ein paar Prozentpunkte? Und hat man in dem Spiel leider nicht überprüfen können.
Ja, also ich glaube, also bei Radetzky erinnere ich mich nur an einen einzigen Fehler, so der wirklich zu einem Gegentor geführt hat. Das war gegen Hoffenheim, wo der, glaube ich, den Ball
Genau.
irgendwie verlagert oder in den Halbraum irgendwie flach passen wollte und dann fängt ihn Grilic dort, glaube ich, ab und schießt ihn dann aus 40 Metern oder so ins Tor. Das war der einzige Fehler, auch wenn mir jetzt auch keine krassen Szenen einfallen, in denen Radetzky, so wie es vielleicht gegenüber Kobel oft mal in dieser Saison schon gemacht hat, oder Marvin Schwebe zum Beispiel, da die Mannschaft alleine da irgendwie zum Punkt oder zum Sieg gar getragen hat. Es ist ja trotzdem so, dass Radetzky einfach in dieser Saison keine Fehler macht. Das ist ja erstmal aller Ehren wert und sollte man auf jeden Fall nicht unter den Tisch kehren, dass du einfach ein Torhüter hast, der gerade bei Radetzky, der dafür immer bekannt war in den letzten Jahren, sich in dieser Saison so gesteigert hat, dass er keinerlei negative Auswirkungen auf das Ergebnis seiner Mannschaft hat, sondern eben im Gegenteil, durch einfach eine Konstanz, die Vorderleute ja mit Sicherheit umgibt, will ich mal sagen. Ja. Du hast eben schon angesprochen, also ich würde das mal kurz mit Zahlen unterfüttern wollen. Also die Leverkusen haben in dem Spiel 23 Schüsse abgegeben, nur 6 davon gingen aufs Tor. So, und ja, die 31 Flanken, die Leverkusen reinbrachte, da kam halt keine einzige für Gregor Kobel. Also tatsächlich waren es entweder unsauber ausgespielte Aktionen dann von Leverkusen oder ja, ein sehr, sehr schönes Tor von Florian Wirtz wurde da zurückgenommen. Also viel zum Auszeichnen gab es ja für beide Seiten oder für beide Torhüterseiten nicht, aber trotz alledem würde ich da jetzt nicht irgendwie Gregor Kobel der sagen, der hat jetzt irgendwie für Dortmund die 2 Punkte irgendwie verloren oder so. So weit würde ich jetzt gar nicht gehen, weil es war wieder eine sehr, sehr schwierige Situation, wo er auch viel, glaube ich, schnell entscheiden musste in der Szene nach diesem Steckpass. Ja. Lass mal weitergehen zum nächsten Spiel, wenn es dazu nichts mehr zu sagen gibt, und zwar zum anderen Sonntagsspiel, nämlich zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg. Da hatten wir das Torwartduell zwischen Batz, der den am Finger verletzten Robin Sentner ersetzt hat, damit sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, kam ja vor der Saison aus Saarbrücken und eben Noah Achebode, der in der letzten Saison auch dritte Liga gespielt hat. Und ja, jetzt seit dieser Saison, wie wir alle wissen, der unumstrittene Stammtorhüter ist beim SC Freiburg. Und bei dem Spiel hat man da recht früh schon gesehen, dass Noah Achebode heute auf jeden Fall was zu tun haben wird. Also Mainz war eigentlich, finde ich, von Anfang an drückend überlegen, hätte das Spiel vielleicht auch mit einem Unentschieden gestalten können, wenn Freiburg da verliert. Bitte korrigiere mich, aber da würde sich Freiburg jetzt auch nicht großartig beschweren können. Also wir haben da direkt zu Beginn ja so eine gute Szene gehabt, ne?
Ja, aber überzeugend ist auf jeden Fall was anderes. Ich glaube, das muss man halt schon sagen, die Saison bei Freiburg, dass ich glaube, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich sage, absolut überzeugt, wie vielleicht in den Jahren zuvor, haben wir, finde ich, die Saison bisher kaum zu sehen bekommen. Deshalb auch hier in diesem Spiel wieder ähnliche Szenen, wo man auch sagen kann, das Spiel kann auch anders ausgehen.
Und dass es eben nicht anders ausging, sondern Freiburg halt mit 1-0 gewonnen hat, lag halt auch an Noah Achebode. Wir hatten direkt zu Beginn eine Situation, in der Marco Richter den Ball von der linken Seite aus in den Strafraum reingelöffelt hat auf Ludovic Ajok, der im ersten Pfosten den Ball eigentlich nur so ein bisschen über die Glatze hat rutschen lassen. Und Achebode macht das, finde ich, überragend. Also setzt sich dort, also erstmal steht er ja recht offensiv im Raum, also steht jetzt nicht irgendwie so am ersten Pfosten oder so auf der Linie oder so, sondern halt schon einigermaßen weit vorn, 2 Schritte etwa im Feld, und schafft es dann trotzdem recht schnell wieder zurückzukommen und seinen Oberkörper so eben vorne zu lassen, dass er rechtzeitig zum Stehen kommt, um eine gute Balance hat und diesen Ball dann eben so zu parieren. Also es war, finde ich, eine super Parade, auch wenn er sich jetzt nicht halt irgendwie schmutzig machen müssen mit einem Hechtsprung oder so, aber spricht ja auch so für sein Stellungsspiel und sein Raumgefühl in der Situation, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch bei ihm sehr auffällig, wie viel er sich auch im Raum bewegt. Wenn man die Szene noch irgendwie 2-3 Sekunden vorspult, sieht man, dass Richter auch mit dem linken Fuß den Ball hätte gleich reinflanken können. Dort steht er dann bewusst deutlich noch mehr im Raum. Nachdem Richter dann den Ball von der Linie sozusagen kurz gekratzt hat und ihn dann mit rechts reingebracht hat, das heißt zum Tor, hat er auch direkt wieder seine Position leicht angepasst, stand trotzdem mutig im Raum und hat, sobald er erkannt hat, dass er den Ball nicht attackieren kann, sich sofort wieder auf die Zielverteidigung konzentriert und steht dann halt ja mit den Fersen auf der Linie Richtung ersten Pfosten, ideale Positionierung und ja, dann natürlich auch ein guter Reflex und den Ball super gehalten.
Die rechte Ferse war sogar noch ein Stück weit hinter der Linie, glaube ich, gesehen zu haben, ne? Also sich da sozusagen noch ein bisschen mehr Zeit genommen. Also gerade in solchen kurzen oder so aus Situationen aus kurzer Distanz ist es manchmal sogar gar nicht so schlecht, gerade wenn es Kopfbälle sind, dass man da vielleicht diesen halben Schritt vielleicht oder mit der Ferse eben da in dem Fall doch vielleicht hinter der Linie steht und dann eben nach vorne zu agieren, weil so hat man vielleicht auch diesen Ticken mehr Reaktionszeit, der den Unterschied manchmal ausmachen kann. Aber setzt natürlich voraus, dass man eben auch eine gute Balance, ein gutes Gleichgewicht einfach hat, um dann auch nach vorne zu kommen und eben nicht irgendwie eine Ball dann ins Tor reinzufallen. Hat er hier gut gemacht. Gute Szene und da eben auch seine Mannschaft da frühzeitig da vor dem Rückstand oder vor dem mutmaßlichen Rückstand auch bewahrt. Hat mir sehr gut gefallen, ja. die Situation. Du hast ja eben schon so gesagt, dass er jetzt, oder dass Freiburg in dieser Saison ja eine eher schwierige Aufgabe vor sich hat. Ne? Spielt jetzt erneut wieder international, hat sich da jetzt auch für die K.O.-Runde qualifiziert in der Europa League, wenn ich mich recht erinnere. Und trotzdem muss man da sagen, dass Achebode in der ganzen Phase ja immer ein Torhüter war, der sich von Spiel zu Spiel irgendwie immer gesteigert hat. Also wenn ich das so an die Anfänge denke, da war es manchmal noch so, man merkt jetzt schon an, dass das jetzt so seine erste Saison auf Bundesliga-Niveau ist. Ne? Mittlerweile wirkt er dann schon deutlich gefestigter als noch zu Saisonbeginn.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, da sind zwei einfach super tolle Beispiele, wie wichtig es ist, dann auch im Torwartbereich einfach gewisse Erfahrung zu sammeln und dass es sich auszahlt, jungen Torhütern eine Chance zu geben und das auch zu akzeptieren, dass es vielleicht am Anfang noch nicht alles so rund läuft, wie das Potenzial der Torhüter vielleicht erstmal voraussagt. Ich glaube, dass da super Parallelen zu Finn Dahme, auf dem wir später auch nochmal zu sprechen kommen, sicherlich gezogen werden kann, wo ich auch, wenn ich mir den Spieltag angucke, sage, ja, wenn du meinen ersten Spieltag und jetzt vergleichst, dann haben die sich jetzt schon entwickelt, sind ein sicherer Rückhalt für ihre Mannschaft geworden und lass die mal 3-4 Jahre als Stammkeeper in der Bundesliga oder vielleicht auch mal irgendwie woanders. Spielpraxis sammeln. Ich glaube, dass die zwei super interessant werden können, langfristig auch Thema Nationalmannschaft.
Ja, absolut. Da klafft dann ja spätestens in 3, 4 Jahren dann doch ein etwas größeres Loch, wenn man da nicht irgendjemanden findet. Vielleicht ist es dann ja der junge Heide, der ja auch auf Nationalmannschaftsebene vielleicht als Elfmeterkiller in Erscheinung tritt, also bei der Senioren-Nationalmannschaft natürlich. Aber da ist ja mal ein bisschen Zeit hin und da ist aktuell natürlich ein Noah Achiuwolo und Finn Dahm Leute, die da vielleicht in so in diese, ja, diese Kerbe mit reinstoßen könnten. Ne? Eine Szene, die mir noch einfällt in diesem Spiel, die Achiuwolo auch sehr gut gemacht hat, war noch so eine Situation gegen Barrero, als er das 1 gegen 1 gehalten hat. Am kurzen Eck blieb recht weit hinten, war noch in der ersten Halbzeit, ne? Aber hat er, finde ich, trotzdem überragend gemacht, hat trotzdem das abgedeckt, was er abdecken kann und sollte. Und ja, dann hält er ihn, glaube ich, mit dem Fuß oder mit so einer Art Spreizschritt-Block, so ein bisschen Kasper Schmeichel-mäßig, so, ne?
Ja, ich glaube, dass er dann auch im letzten Moment sich noch dafür entschieden hat, nach vorne in die Situation zu gehen. Können wir vielleicht auch nochmal später darauf zu sprechen kommen, falls du die Szene von Riemann, noch die 1 gegen 1 Situation, wenn wir die mit bei haben, wo ich sage, dass bei Adubulu da ganz klar hervorzuheben ist, dass er aktiv nach vorne in diesen Ball geht und sich gar nicht irgendwie versucht, seitlich oder nach hinten in die Situation, sage ich mal, reinfallen zu lassen, sondern da wirklich entschlossen aktiv nochmal kurz vor Abschluss sich in diesen Ball ja, reinwirft.
Ja, das stimmt. Und dann lenkt er den Ball dann auch zur Ecke. Und war das denn direkt danach die Szene, in der er dann den
Den
Ball.
Kopfball hält.
Ja, genau. Das war doch die, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht. Kann sein, dass es die Szene danach war. Da ist es mir auch aufgefallen, weil wir vorhin auch schon über das Thema Raumverteidigung so ein bisschen bei ihm gesprochen haben. Ist eigentlich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob es aufgefallen ist. Er hat bei der Ecke sich bewusst, bevor die Ecke getreten wurde, 1, 2 Meter zu weit, sage ich mal, in den Raum gestellt und hat beim Anlaufen des Stürmers, beziehungsweise des Eckenschützen, hat er sich 1, 2 Meter fallen lassen. Und da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Ich habe das tatsächlich auch mal bei mir im Jugendbereich versucht mit reinzubringen. Vor allem im U17-Bereich haben die Jungs immer noch teilweise Probleme, Bälle richtig einzuschätzen, beziehungsweise schätzen sie einen falsch ein, zu spät ein. Wo ich ihm auch gesagt habe, grundsätzlich ist es gehört es dazu, diese Erfahrung zu sammeln, aber spielt doch mal mit eurer Position. Stell dich doch mal bewusst 2 Meter zu weit in den Raum, um zu signalisieren, hey, bis hierhin ist mein Reich. So. Und du kannst ja dann immer noch, wenn der Schütze anläuft und gesehen hat, wie offensiv du stehst, dich in eine tiefere Position, sage ich mal, fallen lassen. Der Schütze wird ja wahrscheinlich beim Anlaufen nicht nochmal das Feld scannen, sondern wird bewusst den Ball etwas weiter vom Tor weg spielen. Somit hast du schon mal alleine aufgrund deiner Positionierung die Gefahr des Kopfballs wieder um 1, 2, vielleicht sogar 3 Meter vom Tor entfernt.
Ja, also gerade im Training versuche ich das den Jungs auch immer mit einzubläuen, gerade wenn es um das Thema Querpässe, Rückpässe geht, dass die wirklich bewusst 2 Meter im Feld drin stehen. Also so wie sie es im Spiel normalerweise nicht machen würden, weil da natürlich ein anderer Druck herrscht und man da vielleicht eher auf Nummer sicher geht so. Deswegen versuche ich da schon im Training gerade diese Reize da zu setzen, dass genau sowas aktiv auch gemacht wird. Und meistens ist es ja auch so eine Gefühlssache, ne? Wenn man jetzt, ich erinnere mich auch dieses Spiel zwischen Köln und Darmstadt jetzt, da war ja, glaube ich, ganz kurz vor Schluss noch so ein Freistoß aus dem Halbraum für Darmstadt. Da dachte ich auch so bei Schwebe, okay, wenn er jetzt einfach eiskalt am Fünfer stehen bleibt, ich glaube, die Abwehrkette stand 18 Meter, 17 Meter vom Tor, also noch nicht ganz im 16er. Wenn er da einfach weit zu Fünfer rausrückt, dann kannst du ja auf jeden Fall schon mal dem Stürmer oder dem Freistoßschützen dort vor die Herausforderung stellen, okay, den Ball kann ich jetzt, den muss ich jetzt schon punktgenau quasi direkt hinter die Abwehrkette bringen, dass der Torhüter dort nicht rauskommt. Also das stimmt schon, aber da brauchst du halt auch einen Keeper, der genau weiß, was er tut. So, und mittlerweile versuche ich meinen Keepern ja, das so beizubringen in der Raumverteidigung, ob das jetzt nun Ecken oder auch Flanken sind, aus ihrer statischen Position natürlich heraus, dass sie sich schon in einer Schrittstellung zum Ball hinstellen. Also sprich, nicht einfach so die Beine parallel nebeneinander lassen, sondern schon eine leichte Schrittstellung, damit man schon diesen Schritt nach vorne machen kann, zum Ball zu agieren oder dann diesen Schritt nach hinten, um sich eben abzusetzen. Funktioniert bisher ganz gut. Sie fremdeln natürlich immer manchmal noch, wenn man das im Training jetzt zum ersten Mal gemacht hat, aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, mit dem man trotzdem noch so die 2-3% einfach rausholen kann, um vielleicht dann schneller zum Ball zu agieren und vielleicht auch entschlossener zum Ball zu agieren, als wenn man eben nur ja, mehr oder weniger wie angewurzelt dasteht. Im Sprinter rennt auch, oder beim Sprinter rennt es auch nicht immer einfach nur mit geraden Bein nebeneinander los und hat ja auch immer so eine leichte Loslaufstellung, will ich mal sagen. Ne?
Ja, das ist richtig, das stimmt.
Genau, aber es ist ein schwieriges Thema Raumverteidigung und da geht es halt ganz, ganz oft einfach darum, Erfahrungen einfach zu sammeln. Das muss man einfach machen, da kann man jetzt im Training recht selten das nachsimulieren, indem man da einfach sagt, hey, ich schau dir jetzt mal 10 Flanken rein, das geht natürlich, aber weißt du selber, dass
das ist von daher,
und das wissen glaube ich auch alle,
spielen, ja.
Genau, das wissen auch alle Torwarttrainerinnen, Torwarttrainer, die uns dazuhören, dass das ein sehr, sehr schwieriges Feld ist, was einfach davon lebt, dass man da Erfahrungen sammelt. Am besten natürlich im Spiel. Genau. Sein Gegenüber, wie gesagt, von Noah Achebulu, um aufs Spiel zurückzukommen, Zentervertreter Batz, der hat auch eine Situation gegen Gregoritsch dabei gehabt, wo ich auch dachte, was, also, wo er auch so in seinem Strafraum herum irrlichterte und dann auch irgendwie Glück hatte, dass Gregoritsch da gar nicht so sauber zum Kopfball kam. Batz räumte dann noch seinen eigenen Verteidiger mit ab. Also ich glaube, da hat man auch so ein bisschen schon gesehen, okay, erste Liga ist trotz alledem immer noch mal ein ganz anderes Niveau, gerade bei einer eher flankenstarken Mannschaft, so wie Freiburg das ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt, ja, dass das grundsätzlich eher unterschätzt wird, wenn man da reingeworfen wird.
Selbst bei so einem erfahrenen Mann.
Alles drumherum, genau, richtig. Da, glaube ich, ist es nie leicht. Und das hat man, glaube ich, ihm auch ein bisschen angemerkt. Er hat trotzdem jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, fand ich. Ein, zwei Situationen hat er uns ganz gut gelöst. Aber ja, das stimmt, die Flanke gegen Gregoritsch war schon sehr auffällig, da er wirklich schon deutlich zu spät kommt.
Ja, das stimmt. Und noch einmal ganz kurz auf Atobolo zurückzukommen, bevor ich das komplett vergesse. Der hat auch in einer Situation richtig viel Glück. Also gegen Ashok, der den Ball, warum auch immer, nicht im Tor untergebracht hat, völlig freistehen. Also wir hatten da diese Situation, dass Gruder, war es meine ich, Sivan Widmer auf der rechten Bahn freigespielt hat, der den Ball dann an der rechten Grundlinie, aber es war nicht mehr wirklich Grundlinie, es war locker noch 3 Meter bis zur Grundlinie runter, war noch locker 2 Meter von dieser vertikalen Fünferlinie entfernt. Und Achebulu schiebt dort auf einmal raus und war dann auf einmal an dieser vertikalen Fünferlinie und will dort blocken.
Also jetzt, ja, das stimmt. Also extrem locken lassen, wo ich auch nicht verstanden habe, wieso, ehrlicherweise. Und wie du schon sagst, extrem Glück gehabt, weil man sieht noch in der Szene, dass er Schritte Richtung Tor machen muss und dann gerade so aber auch erst am Pfosten ankommt. Da wirklich, ja, Riesenglück, dass Ajok da, ja, weiß ich nicht, den Ball nicht richtig trifft oder was auch immer ihm durch den Kopf gegangen
seine
ist.
Seine Füße nicht sortiert bekommt. Danach geht die ganze Situation dann noch kurioserweise immer noch weiter, weil Achebulu diese heiße Kartoffel überhaupt gar nicht zu fassen bekommt. Also der Ball jetzt,
ja, ich hab's
nicht,
gar nicht,
nicht
genau gesehen.
Tatsächlich. Also das war dann auch so ganz verrückt. Da grätschte dann, glaube ich, noch ein Marco Richter war es dann, glaube ich. Grätschte dort, oder Lee war es. Ja, genau, Lee.
Ja, ich glaube, Lee war es.
Der
hat
dort irgendwie noch mit nachgestochert.
Und also, hat,
ja. Heieiei, also ganz, ganz wilde Szene und ja, zu Ajok, ich sehe meine Torerzielungswette, die ich hier am ersten Spieltag rausgekommen mit irgendwie 13 Toren oder was, sehe ich jetzt sowieso schon als längst abgehakt, also ich spiele es mit diesem Spieltag, also ja,
passiert. Ja, aber kein Vorwurf da an dich, ich glaube vor der Saison hätte ich die Wette ähnlich abgeschlossen, komisch, dass er die Saison nicht so funktioniert wie letzte.
Ja, aber ich traue der Sache jetzt immer noch nach, aber werde dir natürlich mal Updates geben, wie es um die ganze Wette steht oder ob es vorher vielleicht schon aufgelöst worden ist und ich mich da irgendwie rausgekauft habe. Keine Ahnung, ob ich dann da irgendwie rauskomme. Müsste ich mal nachfragen. Lass uns mal einen Haken hinter dieses Spiel machen, Yannick, und zum nächsten Spiel kommen. Jetzt gehen wir mal in diesen Fußball-Samstag rein. Und da hatte unter anderem Borussia Mönchengladbach die TSG aus Hoffenheim zu Gast. Und das war mal ein Spiel, da hat man jetzt gesehen, okay, Alassane Plea ist anscheinend der beste Fußballer, den die Bundesliga zu bieten hat, denn er ist der erste Spieler, der Oliver Baumann in dieser Saison vom Elfmeterpunkt überwunden hat. Bisher hat Olli Baumann alle 3 oder 4 waren es, glaube ich sogar, Elfmeter gehalten. Unter anderem eben auch damals gegen Stuttgart, erinnere ich mich dran. Und auch gegen Mainz. Also, ist ja erstmal okay, so aus Gladbacher Sicht. Ne, dass da,
ja, auf jeden Fall. Ich war ein wenig überrascht, als ich die Statistik gesehen habe. Ich hatte es tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass Baumann diese Saison noch kein Elfmeter-Tor, beziehungsweise hätte ja auch, sage ich mal, jetzt sein erstes sein können, sein erster Elfmeter, aber dass er tatsächlich schon so viele Elfmeter gehalten hat diese Saison.
Genau, also er hat, glaube ich, also in der DFB-Pokal hatte er schon ein Elfmeter-Gegentor kassiert, gegen Lübeck war das ja, glaube ich, in der ersten Runde, beim 4:1, aber in der Bundesliga, wie gesagt, noch nicht von diesen ganzen Versuchen, wenn man da immer über diesen Manuel Riemann kurzzeitig mal gesprochen hat, als er gegen Leipzig da 2 Elfmeter gehalten hat. dass man ihn doch mit zur EM nehmen sollte, falls es dann dazu kommen sollte, dass man vielleicht wieder auf eine Mannschaft trifft, im möglicherweise Viertelfinale oder so. Und da wäre natürlich Olli Baumann der deutlich bessere Kandidat mit seiner Elfmeterquote. Aber auch er konnte trotzdem nicht dafür sorgen, dass Hoffenheim nicht gewonnen hat. Also man hat dann 2-1 verloren am Ende des Tages, kam dann noch kurzzeitig zurück mit 1-1. Und auf dieses 1-1 von Wout Weghorst, ach, da hatte ich irgendwie, also das Tor lässt mich nach wie vor so ein bisschen ratlos zurück. Und Yannick, ich hoffe, du kannst mir da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil wir haben da diese Flanke auf den zweiten Pfosten oder ins zweite Drittel, was ja eher so auf Weghorst. Moritz Nikolas hat natürlich einen recht weiten Weg dann dadurch. Und ist, aber die Art und Weise der Parade sieht irgendwie recht unrund aus. Also er läuft so quasi nach links, aber will nach rechts springen, so hatte ich das Gefühl.
Ja. Ich habe mir die Szene auch Tatsache relativ oft angeguckt, weil sie einfach ja einen komischen Eindruck erstmal hinterlässt. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht vorher anfange, bei der Raumverteidigung, ob ich seine Position vielleicht, er steht ja schon relativ weit am ersten Pfosten, also wenn ich mir die Situation hier angucke, steht er schon mit der Ferse auf Pfostenhöhe, ob ich ihn mir vielleicht einen Meter zentraler gewünscht hätte. Jetzt kann man natürlich wieder dagegen sprechen und sagen, auf dem ersten Pfosten läuft ein Hoffenheimer ein. Wenn er es schafft, vor ihm dort den Ball zu attackieren, dann steht er richtig. Würde aber trotzdem, da auch auf zwei eingelaufen wird, eine neutralere Position einnehmen und ihn, wie gesagt, 1-2 Meter weiter nach hinten stellen, beziehungsweise zentraler stellen und gar nicht so sehr Richtung ersten Pfosten. Dann ist der Weg für ihn auch kürzer, wenn er die Position anpasst, weil bei Abgabe des Kopfballs steht er, ja, ich sag mal, 1,5 Meter vom Pfosten entfernt. Das heißt, er hat also vom kaum Kurzpfosten, ne? Strecke, genau, er hat kaum Strecke zurücklegen können. Und rutscht dann so ein bisschen in die Situation rein. Technisch auf jeden Fall, glaube ich, undefinierbar. Und auch ein bisschen verwunderlich, dass er da mit den Füßen, sage ich mal, irgendwie vorangeht und den Oberkörper versucht, irgendwie umzulassen. Ja, wenn er ihn hält, sagt man überragend. So sieht es natürlich ein bisschen unorthodox aus. Ist halt die Frage, ist eine kurze Distanz. Versucht man einfach noch irgendwie irgendwelche Körperteile hinter den Ball zu bekommen.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob ich ihm da technisch-taktisch einen großen Vorwurf machen würde.
Genau, also die Tatsache, dass es eben aus sehr kurzer Distanz ist, hat mich eben auch so ein bisschen grübeln lassen. Du hast ja schon gesagt, du dieses eher mit den Füßen voran zum Ball gehen. Ich glaube auch, dass Moritz Nikolas so lange wie möglich versuchen wollte, aufrecht zu bleiben, um eben nicht irgendwie... Also, weiß ich nicht, ich überlege gerade, welche Tore, dass ich da vielleicht einfach nur blind quasi reingeschmissen hätte. Wahrscheinlich so ein Kevin Müller oder so ein Marcel Schuhn. Hat jetzt nichts mit Aufstiegsmannschaften zu tun, sondern einfach sind nur dann in den Sinn gekommen. Die hätten wahrscheinlich einen Schritt links gesetzt und hätten sich dann einfach abgedrückt und quasi Richtung zweiten Pfosten halt geschmissen mit allem, was sie haben. Und dann hätte Weghorst den Ball halt an ihnen vorbei halt geköpft. So. Weiß ich auch nicht, also könnte man nachher auch sagen, war das jetzt doch die richtige Entscheidung, versucht da wenigstens aufrecht zu bleiben. Aber auch da, brutal.
Genau, also es ist dann schon genau richtig. Also es ist dann auf jeden Fall, wenn wir die Variante wählen, ich sage auch grundsätzlich, du hast nichts zu verlieren. Mach dich lang, komm in Abdruck, versuch dich irgendwie in diesen Ball zu werfen. Und dann drücke ich dir alle Daumen, ich habe, dass du angeköpft wirst. Deswegen, klar, sicherlich auch lobenswert, dass er versucht, dort so lange wie möglich auf den Ball Tatsache noch reagieren zu können. Wäre natürlich interessant im Nachhinein da mal sein Feedback zu hören, wie er die Situation gesehen hat und darauf reagierend hat, wieso auch.
Ja, also und letztlich waren es dann auch nur Zentimeter, die dafür gesorgt hatten, dass der Ball dann auch ins Tor geht und wir jetzt wahrscheinlich jetzt in Anführungsstrichen negativ darüber reden, weil er lenkte den Ball dann mit seiner linken Hand an den von ihm aus gesehen rechten Innenpfosten, also wischte den Ball quasi so über seinen Kopf hinweg und von da aus ging der Ball dann leider ins Tor, also wenn er da vielleicht ein bisschen mehr Glück hat und den Ball zentral erwischt. Also vielleicht die Möglichkeit, aber eben, dass er die linke Hand genutzt hat und eben nicht die rechte Hand sozusagen, die eckennahe Hand genommen hat, wo der Ball dann eingeschlagen ist, das hat die Situation eben so komisch aussehen lassen irgendwie, dass er da die rechte Hand nicht schnell genug hochbekommen hat, da eher versucht hat, mit einer Hand hinzugehen, weil so, wenn er eben mit einer Hand, eben mit der linken hingeht, wird er wieder dafür sprechen, Fuß setzen, Abdruck. Weißt du? Diesen klar zum
Pfosten. Ja, das stimmt.
Weißt du? Deswegen meinte ich, die Szene ist irgendwie für mich nicht so ganz definierbar. Du hast auch schon gesagt, Technik ganz komisch, rutscht ein bisschen auf Knien, ein bisschen smoother als Weghorst bei seinem Torjubel tatsächlich. ja, aber am Ende des Tages,
ja, Gladbach
holt trotzdem
genau
die,
alles in allem.
Gladbach holt ja trotzdem die 3 Punkte, auch wenn es jetzt kein überragendes, also Moritz Nikolas hatte schon mal bessere Spieler, dafür sprechen auch so seine Statistiken, also 7 lange Bälle gespielt, nur 2 angekommen. Bei Baumann auf der anderen Seite 4 lange Bälle angekommen von 10, also weiß auch nicht so das allergelbeste Ei, sag ich mal. Ne? und ich erinnere mich an der ersten Halbzeit auch noch so einen ganz fürchterlichen Fehlpass gehabt, der auch fast zu einem Tor führte, weil das, ich glaube, Bayer rutschte dann irgendwie unter dem Ball drunter durch am Langpfosten, also hat er so ein bisschen Glück. Könnte man jetzt natürlich auch ein bisschen viel hineininterpretieren, weil man jetzt weiß, okay, Jonas Omlin hat jetzt seine erste Einheit wieder gemacht in der Mannschaft, nach seiner Schulterverletzung und seiner Armverletzung, die er da hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt den kalten Atem von Jonas Omlin dort spürt, aber kann auch sein, dass wir da vielleicht ein bisschen zu viel hineininterpretieren in die ganze Situation.
Wobei ich da auch gespannt bin. Wie gesagt, ich fand, Nikolas hat die Situation bisher echt gut gelöst.
Absolut, ja.
Denke ich mal, vielleicht auf einem etwas anderen Niveau, aber auch so eine interessante Frage wie bei Blaswig und Gulaschi. Was passiert, wenn er wieder fit ist, Omlin? Wird er dann gleich wieder gesetzt sein? Oder ja, sagt man, dass Nikolas das nicht schlecht gemacht hat und gibt ihm da weiterhin die Möglichkeit, weiter zu spielen?
Naja, ich glaube, bei der Thematik zwischen Omlin und Moritz Nikolas ist ja der Unterschied im Vergleich zu Jannis Blaswig und Peter Gulaschi, dass ja Jannis Blaswig eine ganze Saison lang überdurchschnittlich gut gehalten hat und das auch über weite Strecken dieser Saison bis vor 1-2 Wochen auch nach wie vor getan hat. Aber dass Blaswig jetzt halt aktuell so ein bisschen schwächelt, glaube ich, wird dafür sorgen, dass man ab der Winterpause spätestens dann einen offenen Konkurrenzkampf haben wird in Leipzig. Also dass jetzt dann, okay, bis zur Winterpause wird man da jetzt nicht groß irgendwas ändern an dieser Torhüterposition, glaube ich, oder vielleicht Gulaschi so ein Spiel geben, falls Blaswig nochmal extrem patzen wird. Und dass man dann eben ab Winter nochmal den offenen Konkurrenzkampf ausrufen wird, weil, dürfen wir auch nicht vergessen, EM steht vor der Tür, Ungarn wird gegen Deutschland spielen, mit einem Peter Gulaschi, der ja den letzten, bei der letzten EM schon, 2021 ja auch schon Torhüter war bei Ungarn, deswegen ist das schon eine etwas andere Situation. Moritz Nikolas ist ja trotzdem als der klare Herausforderer so in dieser Saison mehr oder weniger gegangen. So, Tobias Sippel würde ich auch noch mit reinrechnen als erfahrene Nummer 2, / Nummer 3 so. Jonas Omlin wurde ja vor der Saison als Kapitän gekürt, deswegen schwierig. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er da jetzt verdrängt wird sofort von Moritz Nikolas.
Nee. Ja, gut. Und auch wenn nicht, ich glaube, wenn man sich die Verletzungsquote von Omlin und die Ausfallzeiten anguckt,
ja, das
war das nicht Nikolas letztes Spiel zusammen wahrscheinlich.
Das befürchte ich leider auch. War ja schon in seiner ersten halben Jahr, fehlt ja Omlin ja, glaube ich, auch schon so 2-3 Spiele, teilweise sogar am Stück. Deswegen ja, müssen wir auch sehen, wie es dann in Gladbach weitergeht. Aber da ist ja das Gute, das können wir alles auf uns drauf zukommen lassen. Schauen, wie es da weitergeht. Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel zwischen Stuttgart und Werder Bremen, was ja für einige Aufregungen gesorgt hat, weil Michael Zetterer, die neuen Trikots nicht ganz so schön fand von Bremen oder zu dunkel fand oder nicht hell genug fand, also hätte man vielleicht ein bisschen mehr Weißkohle auf das Trikot packen müssen beim Design. Bevor wir auf dieses 2-0, beziehungsweise die Entstehung des 2-0s schauen, noch auf dieses 1-0, wo ja Michael Zetterer auch, sagen wir, seine Hände im Spiel hatte oder beide Hände nicht entscheidend genug hinter das Spielgerät brachte. Waldemar Anton packt dort aus gut 20 Metern halbrechter Position einen flachen Schuss Richtung langes Eck aus, der eigentlich prädestiniert dazu ist, abzukippen, Ball festzumachen, aber Zetterer kann den Ball nur nach vorne klatschen lassen und dann geht halt UNDAF, schaltet er am schnellsten und spitzt den Ball über die Linie. Wie geht man jetzt mit so einer Situation um, Yannick? Wie würdest du das selber bei dir im Team analysieren?
Ja, also grundsätzlich, erste Frage, die ich bei jeglicher Spielauswertung immer stelle, ist, wie sie selber die Situation wahrgenommen haben. Manchmal, auch wenn die Erklärungen teilweise kurios sind als Torwarttrainer, erklären es einem die Jungs häufig und sagen, ja, pass mal auf, der ist da vorher nochmal leicht aufgetippt, womit ich nicht gerechnet habe. was jetzt auch in der Situation der Fall sein kann, dann sage ich auch immer, klar, das passiert, das ist vielleicht ein Grund, warum du es nicht geschafft hast, diesen Ball festzuhalten. Nichtsdestotrotz muss man dann auch relativ klar und nüchtern die Situation dahingehend analysieren und auswerten und sagen, hey, den musst du am Ende des Tages festhalten. Das ist,
Oder
wie du schon beschrieben
zumindest
hast, ein
klarer zur Seite
Ballbesitz.
abwehren, ne?
Ja, genau. Also es ist ja, ich glaube, der Einzige, der noch in der Box dann übrig war, dem der Ball vor die Füße rollt.
Obendorf, genau.
Ja, genau, richtig. Also genauer hättest du den Ball gar nicht hätte abprallen können zum gegnerischen Stürmer. Deshalb, ja, also Punkt 1, wie gesagt, festhalten. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn du es nicht hinbekommst, dann schau, dass du ihn seitlicher weggedrückt bekommst, dass es nicht zu so einer gefährlichen Situation im Nachhinein kommt.
Ja, fand ganz wichtig, was du angesprochen hast, dass der Ball vorher vielleicht aufgetitscht oder der Ball titscht ja vorher nochmal ganz kurz auf vor Zetterer und hat möglicherweise so seine Wahrnehmung dort beeinflusst. Dann schafft er es halt nicht, mit beiden Händen klar in den Ball zu kommen. Also er geht eher mit der hinteren Hand oder unteren Hand sozusagen eher zum Ball und schafft es eigentlich gar nicht, die obere Hand, seine linke in dem Fall, oben drauf zu bekommen. Dadurch ja, bringt er halt gar keine Kontrolle dahinter. Aber ich fand es auch interessant, dass. Wenn man sich das anschaut, als Anton schießt, sieht man sozusagen, wie, ich weiß gar nicht, welcher Bremer Verteidiger, das war ich, Niklas Stark oder sowas, glaube ich. Der bleibt dann quasi stehen und trabt so ein bisschen und da setzt eigentlich schon zum Sprint an, als Zetterer gerade noch am Ball ist. Und ja, Bremen schaltet eigentlich ab. Also das gehört ja trotzdem auch zur Wahrheit, dass Bremen dort mehr oder weniger abgeschalten hat und Dennis Undorf einfach trotzdem drauf spekuliert hat und immer weiter halt gemacht hat. Was natürlich immer für Stürmer ein bisschen leichter ist, ne? Immer da durchzulaufen, aber die Stuttgarter Verteidiger würde ich da, die Bremer Verteidiger würde ich da auf jeden Fall auch ein Stück weit mit in die Verantwortung ziehen. Ein kleines Stück
Ja, auf jeden
zumindest.
Fall. Ich meine, das ist ja, genau, am Ende des Tages ist ja trotzdem in der Box, glaube ich, dann eine 4 oder 5 gegen 1 Situation. Ja, muss man dann den Gegenspieler am Ende des Tages auch einfach anders markieren. Punkt. Da bin ich auch bei dir. Wie gesagt, ich bin halt immer noch nur verwundert, dass, wie gesagt, trotzdem der Ball auftippt, hast du ja dann trotzdem die Möglichkeit, mit beiden Händen Druck hinterm Ball zu geben, was mit einer Hand halt einfach viel schwieriger ist. Aber ja, ansonsten ist es richtig. Da sieht am Ende des Tages auch die Defensive nicht so gut aus.
Ja, es war natürlich nur ein verzweifelter Versuch, Michael etc. an der Stelle nur irgendwie noch in Schutz zu nehmen und für ihn jetzt hier in die Bresche zu springen, weil meine Kritik jetzt an dem zweiten Gegentor ist eigentlich noch viel, viel derber. Also über die Situation gab es sehr, sehr, sehr viel Aufregens. Bremen ist hinten im Spielaufbau, Chris Führich war vorher verletzt, wurde dann wieder reingeholt. Sieht man dann auch ganz gut in dieser Einstellung, dass der Schiri vorher winkt und dann Zetterer eigentlich noch genug Zeit hat, als dann Führich eben reinläuft, legt sich Zetterer den Ball noch einmal dort vor und dann erst spielt er den Ball. Also ich weiß nicht so, dass er jetzt den Ball spielt, auf einmal winkt der Schiri Führich rein und dann geht es auf einmal weiter. Und selbst wenn dieser Ball war, komplett schlecht gespielt. Also ich weiß nicht, wen er dort gesehen hat oder wo er vielleicht möglicherweise einen Rechtsverteidiger dort sehen wollte. Er wollte auf jeden Fall dort einen Chipball in diese Zone reinspielen. Auch wenn er eben mit dem schwachen Linken spielt, war mir einfach viel zu
Ja,
ungenau. Also ich weiß gar nicht, ob er den Ball überhaupt bekommen hätte, möglicherweise, wenn Führich da gar
das
nicht
ist eine
dasteht.
sehr kuriose, genau, das ist eine sehr kuriose Situation. Erstmal, ja, natürlich super unglücklich, dass Führich dann trotzdem in dem Moment, ich glaube, in dem Moment, wo der Ball gespielt wird, wird Führich ins Feld gewunken, dann ist es einfach super unglücklich, dass er dann auch noch genau in den Raum läuft, wo der Ball hingespielt wird. Ich bin aber auch absolut bei dir. Selbst wenn dort kein Stuttgart-Spieler steht, frage ich mich, wen er anspielen wollte. Wir haben noch, ich weiß gar nicht, wer das unten rechts am Bildrand ist, ein Spieler, der noch, glaube ich, zwei, dreimal mit dem Arm winkt, weil er aktiv den Ball fordert. Der hätte auch sich relativ einfach in den Raum vor sich lösen können, um anspielbar zu sein. Das wäre die eine Option und die andere Option wäre halt, ja, einfach sauberer Richtung Mitchell Weiser dort zu spielen. Da glaube ich, kommen wieder zwei, drei Sachen einfach zusammen, die so nicht passieren dürfen.
Ja, absolut. Und den Spieler, den du angesprochen hast, das war natürlich Stay, der den Ball dort ja, mehr oder weniger fordert oder sogar schon zeigte, spielt doch den Weiser dort einfach an. Und dann gestikuliert er, hey, warum ist der Führerschein auf einmal drin? Also, ich bin erstmal ein Freund von Zetterer, weil ich finde, dass er dem Bremer Spiel mehr gibt als Pavlenka, gerade im Spielaufbau. Auch wenn jetzt gegen Leverkusen nach so ein, zwei Bälle mit dabei waren, die auch unsauber waren, gerade in der Anfangsphase, aber trotz alledem finde ich, dass er ein guter Bundesliga-Torhüter ist, eben gut mit dem Ball einfach gut umgehen kann. Aber dass das hier so eine Szene war, die jetzt natürlich nicht für ihn spricht. Und ich fand auch generell das ganze Spiel, wenn man das so gesehen hat, wie er nach einzelnen Paraden agiert hat oder wie er jetzt nach Fehlschüssen der Stuttgarter agiert hat, das waren ja wirklich einige. Also, dass es hier nur 2-0 stand, ich glaube, Stuttgart hatte einen Expected Goals-Wert von 3,5 oder so. Das war schon sehr glücklich, dass es dann nur 2-0 ausging. Dann hat er halt immer irgendwie rumgefuchtelt, sofort immer rumgeschrien, so in alter Kreisliga-Manier, so ein bisschen. Und das natürlich kann sein, dass er da seine Jungs pushen wollte. Er hat sicherlich auch ein viel, viel besseres Gefühl als ich jetzt, der sich das von der Ferne anschaut. Aber ich habe immer so das Gefühl, Torhüter verlieren dann komplett ihren Fokus, wenn sie dort nach jeder Aktion sich komplett reinstecken und immer rumbrüllen. So dieses bisschen so, wie es Riemann manchmal macht, so in Anführungsstrichen schlechten Tagen so.
Ja, ich finde das ganz interessant immer. Vor allem im Jugendbereich habe ich die Erfahrung gemacht, hat man immer das Gegenteil. Wenn es nicht läuft, stehen sie da hinten auf ihrer
Ja, das
Torlinie
stimmt.
und weiß ich nicht, drehen Däumchen und kriegen keinen Ton mehr raus. Wo ich auch immer meckere und sage, hey Jungs, Fehler passieren, das gehört dazu. Wir müssen versuchen, Mittel zu finden, wie ihr diese Fehler im Spiel so schnell wie möglich verarbeiten könnt. Wir können danach in Ruhe über die Diskussion streiten, wir können über die Diskussion meckern, ihr könnt euch in der Kabine verkriechen und weiß ich nicht, unter der Dusche weinen, alles gut. Aber auf dem Spielfeld bringt es nichts. Ja? Ihr habt einfach noch eine gewisse Anzahl an Minuten vor euch, in denen ihr performen sollt, müsst und auch könnt. Nur wenn man jetzt einen Fehler begangen hat, heißt das ja nicht, dass man deswegen jetzt in der Lage ist, die restlichen, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Minuten, wie lange auch immer, das abzurufen, was man sonst auch abruft. Klar ist das vielleicht jetzt auch nicht die beste Lösung, dann wild rum zu gestikulieren und seine Mitspieler da anzuzählen. Ich bin gespannt, wie er sich im nächsten Spiel schlägt. Ich sage immer so, ja, eine Partie kannst du mal mit bei haben, die ein bisschen durchwachsen ist, weil ich da auch so völlig bei dir bin und sage, seine bisherige Performance war eigentlich echt in Ordnung. Vielleicht kann er das nächste Spiel wieder ansetzen und ja, die Performance wieder abrufen.
Ja, ich finde es ja trotzdem erstmal gut, dass auch von Seiten der Bremer man gesagt hat, wir legen uns auf Zetterer fest bis Winter. Ich glaube, Baumann hat jetzt auch nochmal gesagt, oder hat ihm so ein bisschen den Rücken dort gestärkt, hat gesagt, hey, das ist trotzdem unsere Nummer eins. Wie du eben auch gesagt hast, eine schlechte Aktion macht jetzt nicht irgendwie seine ganze bisherige Saison in Bremen dort schlecht. Deswegen, ja, wie du sagst, bin ich da auch erstmal gespannt, wie es da weitergeht tatsächlich bei Zetterer und Werder Bremen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt groß einbrechen wird, weil er ist auch schon 28, ist auch kein Jungspund mehr, sage ich mal. Von daher ist das schon okay. Also für Bremen geht es jetzt auch weiter gegen Augsburg zu Hause. Und dann spielt man in Mönchengladbach, bevor es dann zum Abschluss gegen RB Leipzig geht zu Hause. Also sind es auch Spiele, die nochmal, drei Spiele, die nochmal, glaube ich, wichtig sind natürlich, ne? Gerade gegen Augsburg, für Bremen. Und da ist, glaube ich, Zetterer trotz alledem gegen eine Mannschaft, die jetzt vielleicht nicht ganz so hoch presst und nicht ganz so sich so viele Chancen rausspielt, wie es Stuttgart gemacht hat, immer erstmal ein etwas dankbarerer Gegner, sag ich mal. Ja. All right. Ich genau, was ich noch sagen wollte. Zetterer sagte dann nach dem Spiel am Sky-Mikrofon, dass er ein bisschen irritiert war, dass Führich sozusagen, der ein schwarzes Trikot anhatte, vor der Bank der Stuttgarter stand, die ja auch alle in schwarz gekleidet waren, dass er Führich da nicht so richtig wahrgenommen hat. Das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, muss ich sagen, weil
Ja, wie gesagt, ich
wir stehen ja alle nicht auf dem
glaube,
Platz, so weißt du.
genau. Die Blickrichtung, der Blickwinkel haut auf jeden Fall hin, dass es sein kann, dass er einfach nur schwarz gesehen hat und die Spieler jetzt nicht vom Trainer bzw. Rest des Staffs von Stuttgart unterscheiden konnte. Das kann schon sein, weil ich glaube halt auch, dass Führich in dem Moment auf den Platz kommt, als Zetterer den Ball erhält und dann wahrscheinlich nur noch im Augenwinkel geguckt hat. Hey, ist der Raum bespielbar oder nicht? Also ich gehe da auch mit und sage, es ist nicht ganz alleine ihm zuzuschreiben. Die Situation ist halt auch einfach wieder sehr unglücklich.
Genau. Aber der Pass muss eben besser kommen. haben wir jetzt hier schon ausgewertet, dass der da trotz alledem, auch wenn er mit der Kupplung gespielt wurde, mit linken Beinen, das, also mit linken Fuß, dass man da trotzdem ein bisschen besser den in den Mann bringen kann, als Bundesliga-Torhüter vor allem. Aber ich hatte tatsächlich auch schon mal so eine Situation, in der ich dann auch, wir haben gegen ein Team gespielt, was schwarz-gelbe Trikots an hatte und die eine Bande war dort schwarz-gelb auch gar nicht gesehen. Ich spiele immer nur so, ich spiele einfach nur blind rüber zum vermeintlichen Innenverteidiger-Kollegen und der hat dem Stürmer dort genau die Füße und dann stand es natürlich dann, glaube ich, 3-1 oder sowas für uns immer noch. Aber ja, ich kann es absolut nachvollziehen, dass man sich mal im Augenwinkel das ein bisschen verguckt. Wir gehen mal weiter zum letzten Spiel dieses Spieltags zwischen Augsburg und Eintracht Frankfurt. Du hast ja vorhin schon mal dich lobend gegenüber Finn Dahmen dort geäußert. Und in dem Spiel, ja, kann ich dieses Loblied eigentlich nur mitsingen. Ich finde Dahmen wieder überragend gehalten. In der ersten Halbzeit hatte da, finde ich, eine super Situation, in der Aaronson dort den Ball aus dem Gefühl heraus Volley aufs Tor bringt, wo er den Ball dann auch wieder nach vorn abwehrt, zwar, aber halt so halb hoch, dass ich glaube, Ebimbe war es dort, nicht sofort einschieben kann. Und ja, Finn Dahmen kommt da wieder hoch und schmeißt sich in diesen Ball, geht er sofort in diesen Ballangriff rein. Das war auch eine super Aktion, eher so eine Superman-Aktion, Superman-Aktion. Hat mir sehr gut gefallen, das Ding. Also hat er schon letztes Wochenende gegen Union so eine Aktion, wo er sich dort in den Ball von Fofana dort reingeschmissen hat. Auch hier wieder, also bin voll des Lobes über diesen Typen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Auch letzte Woche schon die Szene. Ich glaube, die ist beispielhaft für alle Torwarttrainer und für alle Torhüter, mit wie viel Überzeugung man eine 1 gegen 1 Situation lösen kann. Mehr geht nicht. Das ist so ein Paradebeispiel. Alles reinschmeißen, was geht. Und Gleiches tut er hier in der Szene auch wieder für seinen Mut belohnt. Du sagst es auch, klar, der erste Ball wieder ein bisschen unglücklich abgewehrt, wobei ich hier sage, dass der schon deutlich schärfer war auf jeden Fall als der Schuss vorhin, gegen Zetterer.
Kann er ihn denn dann überhaupt anders abwehren? Frage an der Stelle.
Genau, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, da war jetzt, glaube ich, das Hauptaugenmerk lag darauf, diesen Ball zu parieren, egal wie. Und naja, das ist eine deutlich nähere Distanz. Ich glaube, es sind 11 Meter, aus denen der Ball Volley kommt. Den kannst du, glaube ich, nicht großartig anders halten. Jedenfalls nicht kontrolliert. Und wie gesagt, so entschlossen, wie er dann nachgeht, super gelöst.
Ja, und dann die klassische Axel Hofmann-Frage oder die Aussage, man kann ja immer sagen, ich stehe weiter hinten. Finde, damit scheint es bei Schussabgabe von Aaronson zu 2,5, 3 Meter vorm Tor, da vielleicht noch einen Tick weit hinten, dann kann er den Ball dann auch um Ebimbe sozusagen, oder weiß gar nicht, Tizian, glaube ich, noch mit drin als verteidigender Stürmer im eigenen 16er. Aber ja, ich glaube, wie du schon sagst, kurze Distanz aus dem Gewühl heraus, war sogar noch leicht so verdeckt, weil der noch durch unter anderem, glaube ich, damit rumstand. Hält ja einfach sehr gut, da ging es, glaube ich, nur darum, irgendwie eine Hand dahinter zu bekommen. Ne? Dieses Ding. Und dann in der Folge war es ja so, dass Augsburg dann zwischenzeitlich 2-0 führte. Nur 2-0, weil Kevin Trapp einen Elfmeter überragend gehalten hat gegen Ermedin Demirovic. Das macht er, also da wirklich auch mal Lob an Kevin Trapp, den ich ja den Podcast hier regelmäßig hört, eher kritisch sehe. Aber in dieser Saison habe ich wirklich sehr, sehr wenig bei ihm zu meckern, weil ja, wie er den Elfmeter hält. Also da hat er anscheinend wirklich einfach seine Hausaufgaben gemacht und hat Demirovic sehr, sehr gut gelesen einfach. Geht dann einfach mit aller Überzeugung, er täuscht gar nicht irgendwie groß an. Ich dachte, er ist okay, hat er vielleicht ihm irgendwie gelockt, so springt erst da links oder täuscht links an, geht dann aber nach rechts. Aber in dem Fall einfach nur einem, was er hat, in die Ecke geschmissen und gehalten. Ne?
Ja, ist richtig, ganz trocken die Situation gelöst. Finde sogar, dass Kevin Trapp die Saison weder positiv noch negativ jetzt einfach sehr unauffällig die Saison bisher spielt, sehr unaufgeregt. Sowohl jetzt keine großen Patzer, gute Tore in Elfmeter gehalten, was hervorzuheben ist, aber jetzt auch nicht mit überragenden Situationen mir bis hierhin im Gedächtnis geblieben ist. Sondern ja, einen relativ soliden Rückhalter gibt.
Das stimmt, ich weiß gerade gar nicht. Hat Eintracht Frankfurt schon gegen Bayern München gespielt? Was sind da eigentlich immer so die Spiele, in denen Kevin Trapp dort über sich hinaus? Ah, tatsächlich, wenn man vom Teufel spricht, genau. Nächster Spieltag Bayern gastiert in Frankfurt,
Ehrlich?
ja, genau. Mal sehen, wie wir darüber reden werden. Ob Kevin Trapp dort vielleicht wieder seine, wie viel waren das, 20 Paraden oder wie viel das dort waren, mal wieder auspackt. Aber ja, ich bin grundsätzlich bei dir. Mit negativen Sachen ist er mir jetzt in dieser Saison nicht wirklich aufgefallen. Weder technisch noch taktisch. Und hat halt immer mal so diese Momente, wie jetzt hier eben dabei. Gehalten Elfmeter, eine wichtige Parade mal alle 2, 3 Spieltage. Aber ansonsten jetzt kein Torhüter, der jetzt Frankfurt da immer so die Punkte festhält, aber auch sehr wenig Fehler macht, ähnlich wie wir es bei Radetzky schon hatten. Ne? Trapp hält den Elfmeter und dann, kurze Zeit später, kommt Frankfurt doch nochmal ran mit einem Tor, ja, was dann Finn Dahme zugeschrieben wurde als Eigentor. Und da jetzt halt die Frage, also das ist eine Situation, Philipp Max wurde dort Richtung Grundlinie geschickt, ist dann so ein, zwei Meter vor diesem vertikalen 5-Meter-Strich. Finn Dahme schiebt extrem weit nach vorn, schiebt einen Schritt vor dem Pfosten noch und er versucht dann den Ball mit dem Fuß, Block lang war es, glaube ich, eher zu halten. Ball geht von seiner Wade, von seiner linken dann an seinen linken Arm und dann trudelt er so ein bisschen ins Tor. Also sehr, sehr unglücklich. Aber da jetzt auch die Frage an dich, hätte er den Ball da eher mit der Hand verteidigen können oder war die Distanz einfach da zu kurz dafür?
Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, auch ein bisschen vielleicht so eine Ausbildungs- oder Philosophiefrage. Mhm. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, in solchen Situationen durchs Tauchen die Bälle zu parieren.
Also mit der Hand?
Ja, mit der Hand, richtig. Weil ich halt schon glaube, dass du mehr Kontrolle hast, den Ball abzuwehren, bewusst in eine Richtung, als mit dem Fuß. Mhm. Mit dem Fuß blockst du ihn in der Regel, bin aber eigentlich schon der Überzeugung, dass vor allem, wenn du einen langen Block schiebst, das Ganze dann eher unkontrolliert wird. Das heißt, ja, du versuchst einfach den Schuss zu blocken und der Ball kann dann am Ende des Tages überall hin tippen oder abprallen. Ich glaube halt, dass man mit den Händen mehr Kontrolle hat. Jetzt kann man dazu sagen, die Distanz war schon sehr nah. Ist jetzt nicht falsch, vielleicht den langen Block zu wählen, aber ich glaube halt, dass wenn man da ins Tauchen kommt, dass du kontrollierter den Ball parieren kannst und die Situation lösen kannst. Ja, wobei auch da wieder Sachen passieren können, die dagegen sprechen. Ich hatte witzigerweise vor 2 Wochen, glaube ich, eine Situation bei mir in der U17 Bundesliga. Da hat mein Torwart in einer fast identischen Situation, nicht identisch, nee, war ein bisschen weiter weg, aber da attackiert er den Ball mit den Händen und der Ball springt dann genau an den Fuß von seinem Verteidiger, der sozusagen auf 5-Meter-Linienhöhe stand. Und von dem Fuß prallte der Ball dann unkontrolliert dem Stürmer vor die Füße, der auch ähnlich wie in dem Bild rechts daneben stand und dann nur noch einschieben musste. Gab es natürlich auch am Ende große Diskussionen, ja, wieso geht er da irgendwie mit den Händen hin, wieso geht er überhaupt hin, hätte er den Ball nicht vielleicht einfach durchlassen können, auf dem zweiten Pfosten stand keiner. Es ist halt bei so Raumverteidigungsthemen immer sehr kompliziert, finde ich, weil es halt einfach aufgrund Thema Position und Thema Technik auf viele Variablen ankommt, plus natürlich Positionierung, Gegenspieler und eigene Mitspieler, die du da halt einfach bedenken musst, weshalb ich ja da wenig Vorwurf mache. War natürlich unglücklich die Situation, auch für den Damen in dem Fall. Mhm. Ja, weiß ich nicht, vielleicht hält er mit dem Tauchen besser.
Genau, du hast es ja vorher schon angesprochen, dass das ja immer abhängig davon ist, welche Ausbildung man so als Torhüter genossen hat. Und mir ist Finn Dahmen trotzdem als Keeper in Erinnerung, der gerne taucht und das auch immer sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, gerade in solchen Situationen, also sprich Second Goal Defending, also wenn man quasi dieses Tor, dieses normale Tor und dann spiegelt man das so um 90 Grad, dann hat man quasi so ein ja, Querpass-Tor, wenn man so will, also für die sich nicht mit der Materie so ganz krass auskennen, quasi so ein zweites Tor, was man so 90 Grad daneben spiegelt, wo der Flankengeber dann in dem Fall reinspielt. Und das versucht halt Finn Dahmen da mit dem Fuß zu verteidigen. Ich glaube, wenn er noch einen halben Schritt weiter hinten steht und nicht am Pfosten steht, das, was ich vorhin sagte, dass ich meinen Jungs oft sage, hey, bleibt auf jeden Fall mindestens so einen Schritt hinterm Pfosten, da habt ihr meistens mehr Zeit. So Olli Baumann ist das beste Beispiel dafür. Der steht meistens immer so, teilweise sogar 2 Schritte hinterm Pfosten in solchen Momenten. Ist mir auch manchmal ein bisschen zu krass, weil du dann ja so bei Schüssen, die klar auf den kurzen Pfosten gehen, manchmal das Problem hast, dass du den Ball dann ins eigene Tor hauen könntest, wenn du dann blocken willst oder so. Ja. Aber Pfostenhöhe weiter raus würde ich es selten haben wollen und den Fall hätte ich gerne, also wenn das Finn Dahmen mein Torhüter wäre, würde ich ihn auch nicht weiter rausschieben wollen. Ja, Pfostenhöhe. Und dann versuche er tatsächlich eher mit den Händen hinzugehen. Das, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er da nicht hingehen wollte, weil er dann oftmals hast du ja das Problem, dass wenn du den Ball dann sozusagen mit den Händen versuchst zu variieren, dass er dann mehr oder weniger auf der Stelle so ein bisschen liegen bleibt, weil du nur so gerade so dran kommst. Und dann stand ja, glaube ich, mal Musch war es, der am kurzen Pfosten dort stand. Weiß nicht, ob er ihn dann da vielleicht ein bisschen zu sehr Respekt davor hatte und dann wollte er den Ball eher mit dem Fuß weiträumiger ausschlagen, als vielleicht nur so kurz vor seiner Flinte irgendwie abtropfen zu lassen oder so.
Ja.
Aber das ist halt, also wir gucken uns die Szene jetzt irgendwie 4, 5 Mal an, hier in unseren Wohnzimmern und sagen, ja, was kann er da besser machen? Für ihn geht es halt trotzdem brutal schnell. Das war ja auch kein schönes Wetter für einen Torhüter. Deswegen, muss man es, glaube ich, nicht
Ja, das
zeigen.
ist auch eine Sache. Genau, richtig. Das ist auch eine Sache, die ich oft bei meinen Videoauswertungen habe. Ich habe immer relativ viel Freude an den Videoauswertungen und meine Torhüter die Saison auch, sodass wir da echt auch einen sehr extremen Austausch gehen. Und ich dann auch zwischendurch immer mal unterbrechen muss und sagen muss, ey Jungs, wir gucken die Szene ja zum 18. Mal. Du weißt jetzt genau, wer auf welchem Quadratmeter auf diesem Spielfeld steht. Das ist im Nachhinein vielleicht richtig, aber man muss dann halt auch so realistisch sein und sagen, hey, pass mal auf, das Ganze läuft einfach innerhalb von wenigen Sekunden, wenn nicht sogar Millisekunden ab. Und dafür, ja, dann sage ich mir immer einen Vorwurf zu machen und zu sagen, das ist ein klarer Fehler, finde ich dann immer ein bisschen schwierig.
Genau, also von dem klaren Fehler würde ich hier auch gar nicht sprechen. Bei Finn Dahmen jetzt in dem Fall, das kam, glaube ich, raus. Aber an der Stelle nochmal die Frage an dich. Wie ist das denn bei euch gewichtet? Also wenn du jetzt quasi mit deinem Torwarttrainer-Background, ihr habt da sicherlich auch einen Torwarttrainer bei Viktoria Berlin in der ersten Mannschaft. Wie ist das da, ja, sage ich mal, das geregelt, wenn ein Torhüter Fehler macht oder einen vermeintlichen Fehler macht? Wie ist da quasi deine Stimmenlast? Übertrumpfst du den Torwarttrainer oder bist du noch in der Hierarchie hinter dem?
Nein, nein. Wir haben eigentlich einen super guten Austausch. Ich kenne den Torwarttrainer zum Glück auch schon eine ganze Weile. Ich habe damals meine Torwarttrainer Kurse mit ihm gemacht und auch meine Trainer-B-Lizenz. Wir haben Tatsache sehr ähnliche Ansichten und sowohl die Szenen aus der Jugend als auch aus der Herrenabteilung tauschen wir da immer wieder aus und diskutieren auch darüber. Bin, wenn ich es zeitlich schaffe, auch bei den Videoauswertungen für die Torhüter, bei den Herren mit dabei. Ja, um da auch einfach in dem Austausch zu bleiben mit ihm. Aber so wie sie es gehört, hat er da die Kappe auf. So soll es auch sein. Ich als Torwarttrainer weiß es am besten, wie unangenehm es oder wie nervig es sein kann, wenn der Trainer, Co-Trainer sich dann da einmischt und auch noch seinen Senf dazu gibt, ist vielleicht nochmal eine andere Situation, wenn der Co-Trainer gleichzeitig auch Torwarttrainer ist, aber nee, da glaube ich, hat er genügend Fachexpertise, dass da jetzt nichts Brutales ist, wo ich sage, oh Gott, hör mal, nee, so ist es nicht.
Hast du eigentlich noch Julian Kral trainiert? Weil der war ja auch eine Zeit lang bei Viktoria Berlin, ne? Ausgeliehen.
Genau, der war bei Viktoria Berlin. Das ist meine erste Saison im Herrenbereich tatsächlich.
Stark.
Ich habe vorher nur in der Jugend gearbeitet. Daher war ich selber nicht Trainer in der Drittligasaison, müsste das noch gewesen
Genau,
sein.
ja.
Genau, es war die Drittligasaison, bevor er dann gegangen ist.
War ja, glaube
Deshalb
ich, nur
hätte nicht
ausgeliehen oder so, ne?
trainiert.
Von Köln, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, richtig. Ich glaube, das war ein Leihgeschäft, wo er dann auch Tatsache am Anfang auch gar nicht so viel gespielt hat, hat er dann im Laufe der Saison Philipp Sprint verdrängt, der jetzt bei der U23 von Hertha wieder zurück ist. Wo ich auch sage, aber einen sehr interessanten Karriereverlauf genommen hat, Julian Kral, und auch echt ordentlich performt, finde ich, bei Lautern.
Ja, ich konnte es auch damals nicht wirklich verstehen, als er dann quasi bei RB nach der U19 sofort gegangen worden ist. Ich weiß natürlich auch nicht, was er jetzt so gefordert hat an Einsatzminuten, wie auch immer. Aber dass man da jetzt nicht so ein Modell fährt wie bei Timm Schreibe, der ja nach Halle ausgeliehen wurde und jetzt halt bei Saarbrücken spielt, dass man da eben nicht versucht hat, so einen Jungen auch zu halten. War, glaube ich, auch damals derjenige, der, was war denn das, Junioren-DFB-Pokal oder Junioren-Bundesliga-Meisterschaft, als er dann zwei Elfmeter oder einen Elfmeter gehalten hat, den letzten noch verwandelt hat oder so. Also so richtig crazy. Es war doch da dieses Juniorenfinale mit Pokal dann dort auf. Sich aufmerksam gemacht hat. Und deswegen hat es sich damals halt gewundert, dass man so einen Keeper, den ich auch einmal beim Training gesehen habe, dort, dass man ihn sofort hat irgendwie so gehen lassen. Aber ja, wird auch spannend zu sehen sein, wie er da sich weiterentwickeln wird bei Lautern, auch jetzt unter einem neuen Trainer. Hat auf Twitter ein bisschen was zu ihm geschrieben, deswegen guckt ihr gerne mal rein, wenn ihr Zeit habt. Aber ich würde gerne noch zu einem anderen Zweitligaspiel mit dir kommen, Yannick, zum Abschluss. Und ja,
Ja.
wir müssen natürlich nur über diese St. Pauli-HSV-Szene reden, dieses Eigentor von Daniel Heuer Fernandes. Also es ist so, Hamburg baut nach dem Abstoß auf. Also wir haben quasi zwei Hamburger Verteidiger, die einer steht ganz rechts am 5-Meter-Eck und dann kommt quasi der von links, kommt quasi in die Mitte gelaufen. Heuer Fernandes legt ihn den Ball dort so rein und Heuer Fernandes überläuft dann quasi den einrückenden Innenverteidiger, was ja erstmal brutal ist, finde ich. Und dass dann quasi dieser Ball, den er dann auf außen rausspielt, wieder zu ihm zurückkommt, ist natürlich, finde ich, erstmal Next Level so, dass so ein Ball erstmal versucht wird, hinten rauszuspielen. Ich glaube, der Plan war dann tatsächlich, den Ball auf den Rechtsverteidiger zu verlagern. Wenn ich das
Ja,
richtig sehe,
ich
ne?
habe ja, wobei ich auch sagen muss, glaube die Szene bringt mehr Fragen mit sich, als sie Sekunden hat. Das ist ja, ich habe mir die Szene, muss gestehen, es war Weihnachtsfeier vom Verein aus, wo ich selber noch ein bisschen aktiv bin. Ich glaube, ich hatte schon das dritte oder vierte Bier und ich war mir nicht sicher,
Bei uns, bei mir war auch
ja,
Weihnachtsfeier
ob
von
es
Arbeit
wirklich
aus.
nur.
Ich konnte es auch nicht fassen, ja.
Ich habe die. Ja, ich habe es dann live gesehen und Wahnsinn. Ich war mir nicht sicher, ob ich, weiß ich nicht, den Bier mit irgendwas anderem verwechselt habe. Habe es mir dann am nächsten Tag nochmal angeschaut. Ja, wie du schon sagst, also mir stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wieso versucht man das Spiel? Also klar, HSV ist für seinen mutigen und auch riskanten Spielaufbau bekannt, aber warum versucht man in so einer Szene und der Platz, ist es jetzt. Steht schon 1-0 für St. Pauli. Der Platz ist nicht in einem super Zustand. Warum versucht man dann da im Fünfer auf so kleinem Raum?
3 gegen 3 zu spielen, wenn man will.
Ja,
Ne?
das war halt schon die erste Szene oder die erste Sache, die ich mich gefragt habe. Was ist die Idee? Selbst wenn der Ball dann bei ihm ankommt, würde mich interessieren, wie es dann weitergeht. Es müsste ja dann schon der rechte Mittelfeldspieler ihn anlaufen, sodass er über seinen linken Außenverteidiger das Spiel auflösen könnte. Ja, super interessant.
Genau, also es ist. Muss man auch dazu sagen, dass dieser Plan, den Hamburg da immer versucht umzusetzen, natürlich sehr, sehr riskant ist und dass es als Torhüter sehr, sehr viel Mut erfordert, sowas zu machen, dann auch gerade im 5-Meter-Raum dort diese 3 gegen 2-Situation versuchen, dort aufzulösen. Da vielleicht auch die Frage, also dieser Ball dort auf Heuer Fernandes, dann, der ist natürlich auch eine absolute Frechheit, wie da gespielt worden ist. Also so zur Linie zurückgespielt, sehr lasch. Und dann diesen Platz, ja gut, da kann jetzt niemand was dafür, am wenigsten Heuer Fernandes. Ist ja nur die Frage, vielleicht. Er wollte eine Weile wirklich mit allem, was er hatte, dort irgendwie rausdreschen. Wenn er vielleicht irgendwie versucht, mit der Innenseite den Ball nur zu schieben, dass du halt ein bisschen mehr Fläche hast, den Ball zu treffen. Es wirft, wie du sagst, es wirft sehr, sehr viele Fragen auf.
Ja, genau. Also ich verstehe auch nicht, warum der Innenverteidiger dann mit seinem rechten Fuß versucht, den Ball zu spielen, anstatt den Heuer Fernandes mit seinem linken Fuß, sage ich mal, eher in Vorlauf zu spielen. Es war physikalisch jetzt gar nicht groß anders möglich, als dass der Pass, den er spielt, mit seinem rechten Fuß in Richtung Tor geht. Und dann bin ich bei dir. Es ist halt einfach ja, ein Wahnsinnspass, wo der Innenverteidiger froh sein kann, dass Heuer Fernandes sich nicht noch weiter abgesetzt hat. Und es überhaupt noch schafft, zum Ball zu kommen. Wobei, warte mal, kann es sein, dass der Ball, wenn er ihn nicht geklärt hätte, ins Seitenaus sogar
Der
gegangen
wäre, glaube
wäre?
ich, sogar
Ich
leicht
glaube,
durchgetrudelt. Also wenn er es überhaupt bis dahin geschafft hätte. Wobei ich da jetzt Fernandes auch nicht den Vorwurf machen würde, also wer lässt so einen Ball da durchrollen sonst? Seitenaus. Da
ja,
fragt
das
sich danach
stimmt.
jeder. Ich glaube, dadurch, dass der Ball jetzt so komisch springt, ist halt eine Situation, die, wie du es eigentlich schon gesagt hast, mehr Fragen aufwirft, als die Szene überhaupt geht, zeitlich gesehen. Aber trotz alledem würde ich da jetzt Heuer Fernandes eigentlich null Vorwurf machen, in der ganzen Situation gar nicht, weil der Spielaufbau ist halt so vorgegeben, der ist halt so gewollt von Tim Walter. Es klappt oft genug beim HSV. Und
Genau.
ja, der Platz und dieser Pass waren halt wirklich einfach nur, haben sich sehr angenähert, sage ich mal, von der Qualität in dem Fall.
Ja, ich glaube auch, dass er eher Opfer der Situation war als Täter. Wie du schon sagst, vielleicht mit der Innenseite großflächiger versuchen zu treffen, aber ja, hätte er es gewusst vorher, hätte er es wahrscheinlich auch gemacht. Was ich ganz gut fand, wenn ich es richtig gelesen habe, ist, dass er danach dann noch von den Fans trotzdem gefeiert wurde, die ihn da in Schutz genommen haben, was ja auch erstmal ein gutes Zeichen ist. War ja nicht immer so beim HSV, dass die deutsche Position da so viel Rückenhalt hatte.
Jaroslav Trotny war immer unumstritten, glaube ich.
Ja.
Ja, das stimmt natürlich. Man muss auch dazu sagen, dass Heuer Fernandes ja in Hamburg, ich erinnere mich auch so an seine Zeit in Darmstadt, wo ich ihn als eher unauffälligen, war halt ein okayer Aufstiegstor für ein Zweitligateam. Erste Liga hat es nicht so ganz gerecht, war glaube ich noch die Phase mit Christian Mantegna und so weiter. Hat es ja trotzdem jetzt in den letzten Jahren zu einem der besten Zweitliga-Torhüter so entwickelt, sowohl im Spiel auf der Linie 1 gegen 1 und Ball am Fuß sowieso. Deswegen würde ich das gar nicht so eng sehen oder ihm da jetzt irgendeine Krise andichten wollen, weil es war ja nicht mal sein Fehler aus meiner Sicht.
Ne, richtig.
Na?
Aber trotzdem, Szene des Spieltags wahrscheinlich.
Absolut Szene des Spieltags. Und ja, wer sie nicht gesehen hat, der kann sie sich gerne wie immer in den Shownotes angucken. Da sind alle Szenen, die wir jetzt hier besprochen haben, wie immer verlinkt. Und ja, damit ist dieser 13. Bundesliga-Spieltag der Männer und mit einem kleinen Schlenker zum 17. Spieltag der zweiten Bundesliga, nee, 15. Spieltag war es, Verzeihung, der zweiten Bundesliga auch mit vorbei. Und damit haben wir es hier mit geschafft. Janik, ich danke dir vielmals, dass du hier mit dabei gewesen bist. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ja, man hat, glaube ich, auch gesehen, warum du völlig zu Recht bei einem Regionalliga-Team auf der Trainerbank sitzt und da den Jungs auch im Juniorenbereich als Torwarttrainer mit Rat und Tat zur Seite stehst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Erfolgreicher erster Podcast, würde ich bis hierhin sagen.
Stimmt, es war ja jetzt Debüt, war ja quasi wie für dich, ja, wie bei Daniel Batz, auch dein Debüt jetzt hier gefeiert. Du hast ja deutlich, deutlich souveräner mit deutlich mehr Glanzpunkten hier hinter dich gebracht tatsächlich. Sie kommen doch gern mal wieder, würde ich sagen.
Sehr gerne, wenn es zeitlich wieder passt, bin ich gerne wieder
Ach,
dabei.
das freut mich doch zu hören. Und ja, nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, wobei ich, soll ich es schon sagen? Ach, ich sage es einfach, nächste Woche ist Almut Schuld hier zu Gast. Ich freue mich schon riesig. Ich hoffe, dass ich nicht krank werde, aber weiß, selbst wenn ich krank werde, dann ich ziehe das hier irgendwie durch. Ich hoffe, dass hier nichts mehr groß passieren wird. Das wird, glaube ich, eine tolle Folge. Nächste Woche wird dann irgendwann im Laufe des nächsten Montages hier erscheinen. Ihr wisst ja, wo der Podcast zu finden ist und dann hören wir uns ja nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.